Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Ist Ihnen heute auch schon eine Laus über die Leber gelaufen? Oder hat Ihnen schon mal jemand gesagt, Sie haben keine Eier in der Hose? Diese Sprichwörter, von denen es noch viele, viele weitere gibt, kennen Sie und benutzen Sie sicher auch ständig. Aber woher kommen Sie und haben Sie vielleicht sogar einen medizinischen Ursprung? Darüber möchte ich heute mit Dr. Maximilian Ledochowski sprechen. Mein Name ist Jasmin Altrock, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und auch gut so, denn ich versichere Ihnen, nach den nächsten 20 Minuten werden Sie über einige dieser Redewendungen ganz anders denken und sie vielleicht auch anders verwenden. Aber jetzt erst einmal zu meinem Gast. Hallo, Herr Dr. Ledochowski.
Hallo.
In unserem Vorgespräch haben Sie mir gleich gesagt, Sie würden gern über den Hitzkopf sprechen. Sind Sie denn vielleicht selbst ein Hitzkopf?
Würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht das rauchende Kopf, wenn ich gerade sehr viel arbeite oder mich angestrengt mit einem Thema befasse, merke ich schon, dass die Temperatur des Kopfes etwas ansteigt. Wie bei jedem Menschen eigentlich.
Ja, wir sagen das ja ziemlich häufig, du bist ein Hitzkopf. Aber in Wahrheit muss ich gestehen, ich weiß gar nicht so richtig genau, was damit gemeint ist.
Wir reden auch von einem hitzigen Gemüt oder von einem heißblütigen Menschen. Also das sind im Allgemeinen Menschen, denen die Pferde leicht durchgehen oder die sich nicht so sehr unter Kontrolle haben. Und bei denen die Emotionen sehr leicht ungezügelt hochkommen. Mhm. Das Interessante bei der Bezeichnung Hitzkopf ist darin, dass es tatsächlich im Gehirn ein Kühlsystem gibt. Und dieses Kühlsystem neigt dazu, zu überhitzen. Man merkt es, dass die Leute einen hochroten Kopf bekommen, weil dadurch, dass die Venen im Gesicht also sich erweitern, hat man normalerweise Fahrtwind. Und da muss man einen kleinen Ausflug in die Evolution machen. Früher war Gehirnaktivität so gut wie immer gekoppelt mit motorischer Aktivität. Das heißt, man ist gelaufen oder gegangen und hat gleichzeitig Fahrtwind gehabt. Mhm. Und der Mensch und das Tier hat ein ganz eigenartiges Kühlsystem. Das kühlt sich mit der Luft, die durch den Fahrtwind auf das Gesicht auftritt, kühlt die Haut, das gekühlte Blut drainiert dann in das Gehirn hinein und dort, wo die Hauptschlagader ins Gehirn hinaufgeht, macht es ein sogenanntes Siphon und wird dort von dem venösen Blut, das aus dem Gesicht kommt, umspült. Das heißt, wir haben dort eine Art Wärmeaustauscher, der das Gehirn kühlt. Und wenn wir jetzt, sagen wir, sehr viel heutzutage nicht mehr motorisch uns Gehirn anstrengen, also die Durchblutung erhöht, weil das Gehirn vermehrt arbeiten muss, dann war das früher motorische Tätigkeit. Das heißt, durch den Fahrtwind ist das Gehirn gekühlt worden und heutzutage ist es nicht mehr motorische Tätigkeit, sondern geistige Tätigkeit. Man bleibt sitzen und hat diese Kühlung fällt aus. Und dann kommt es dazu, dass man sagt, jemand hat einen rauchenden Kopf. Wenn man in die Klassenzimmer hineingeht, wo alle sehr viel rechnen oder arbeiten, dann sagt man, man sieht lauter rauchende Köpfe.
Okay.
Und wenn jemand jetzt haben die Menschen ein unterschiedlich gut ausgebautes Kühlsystem. Wenn jemand ein schlechtes Kühlsystem hat, dann erhitzen seine Gemüter leichter und sein Gehirn wird tatsächlich mehr erwärmt und das kommt dann zum Ausdruck, jemand ist ein Hitzkopf. Oder umgekehrt, wenn jemand ein sehr gutes Kühlsystem hat, kann jemand sehr leicht einen kühlen Kopf bewahren oder wir sagen auch, das ist ein cooler Typ, weil er einfach so immer gelassen reagiert. Und wenn man das so sieht, dann sieht man, dass eigentlich die Sprache uns auf etwas hinweist, was wir erst seit wenigen Jahren wissen. Das Kühlsystem des Gehirns ist gar nicht so lang bekannt. Die Sprache hat das aber schon seit Jahrzehnten, wenn nicht schon seit Jahrhunderten gesagt.
Das ist spannend. Kann ich denn etwas tun, wenn ich eher der hitzköpfigere Typ bin, um ein bisschen gechillter zu werden?
Ganz einfach, indem Sie das Gesicht kühlen. Also sich ein kaltes, nasses, feuchtes Taschentuch auf das Gesicht legen. Normalerweise ist es ja auch so, dass wir sozusagen ins Schwitzen kommen. Ja, wenn wir etwas gelogen haben, wo wir unsere Gehirn auch vermehrt betätigen müssen, oder wenn wir eine Arbeit haben und die Lösung nicht wissen, dann kann es auch sein, dass wir ins Schwitzen kommen. Das hat die Funktion, dass durch das Verdunsten des Schweiß, die Schweißperlen stehen einem auf der Stirn, sagt man auch, die Haut gekühlt wird und durch die Kühlung dann das Gehirn gekühlt wird. Ja? Mhm. Wir haben auch hier einen verstärkten Wärmeaustauscher mit Flüssigkeit. Wir sehen das zum Beispiel im Tierreich auch sehr gut an den afrikanischen Elefanten, die viel größere Ohren haben als die indischen Elefanten. Mhm. Und die haben sie deswegen, in Afrika ist es wärmer als in Indien, und die haben deswegen so große Ohren, weil sie damit auch ihr Kühlsystem im Gehirn etwas effektiver gestalten können. Und auch bei uns sind die Ohren sind ein Teil des Kühlsystems des Gehirns. Und wir haben das in einer Redewendung: wenn jemand etwas Peinliches gesagt hat, dann sagt man, er hat rote Ohren bekommen. Mhm. Oder er ist bis über beide Ohren ist er rot geworden.
Ja, genau.
Da sehen wir auch wiederum diese Beobachtung, die wir aus der Sprache her entnehmen können und die uns auf verschiedene physiologische Vorgänge im Körper hinweist.
Jetzt fand ich noch ganz spannend, dass Sie gesagt haben, dass man auch, wenn man eben so zum Beispiel in Schulklassen schaut, wenn da die ganzen Köpfe rauchen, dass es ja früher so war, dass wenn man sich dann bewegt hat, dass das ja daher kommt, dann wurde der Kopf besser gekühlt. Wenn ich jetzt irgendwie eben oder selber zu Hause arbeite und mein Kopf raucht, hilft es, wenn ich da kurz mal aufstehe?
Ja, das haben auch schon griechische Philosophen kennengelernt oder irgendwie bemerkt. Und da gibt es ja die Schule der Peripatetiker, das sind die, oder auch im Mittelalter die Kreuzgänge in Klöstern haben auch den Sinn, dass man sich im Gehen unterhält oder im Gehen seine Gedanken also entwickelt. Mhm. Wenn man gemerkt hat, dass man beim Gehen eine bessere Funktion des Gehirns hat. Die Griechen haben das Peripatetiker genannt. Und im Mittelalter war einfach der Kreuzgang üblich, um diesen Effekt auszunutzen. Ab einem gewissen Punkt der Bewegung nimmt aber die Hirnleistung wieder ab. Nicht, wenn jemand läuft, dann wird so viel Blut für die Muskulatur gebraucht, dass die Hirnleistung wieder etwas schlechter wird.
Okay. Also eher gemütlicher spazieren gehen.
Genau. So ist es.
Jetzt haben wir schon ganz viel über diese eine Redewendung, der Hitzkopf, gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, in Ihrem Buch beschreiben Sie ja noch ganz, ganz viele andere Sprichwörter. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Ganze mal näher und aus medizinischer Sicht zu betrachten und in Folge auch ein Buch darüber zu schreiben?
Also eigentlich ist mir schon lange aufgefallen, dass die Patienten, wenn sie kommen, Redewendungen verwenden wie es liegt mir am Herzen oder es liegt mir etwas im Magen oder es bereitet mir Kopfzerbrechen. Und ich habe angefangen, also ich habe mehrere tausend solche Redewendungen gesammelt.
Mhm. Und tausend? So viele gibt es wirklich?
Ja, es gibt da sehr viele. Und dann im Rahmen des Sammelns habe ich mir gedacht, eigentlich werden die ganzen Redewendungen immer von Sprachwissenschaftlern oder von Historikern erklärt oder bewertet. Mhm. Und sehr viele Redewendungen kommen aber in sehr vielen verschiedenen Sprachen, die ganz unterschiedliche sprachliche Wurzeln haben und unterschiedliche Geschichten haben. In gleicher Weise vor. Wenn wir wieder beim Hitzkopf bleiben, da gibt es im Französischen Tête Brûlée oder im Spanischen Cabeza Caliente. Und auch im Ungarischen und im Türkischen gibt es einen Hitzkopf und auch in slawischen Sprachen. Und dann habe ich mir gedacht, es muss eigentlich nicht nur historische, sprachliche Wurzeln geben für Redewendungen, sondern einfach medizinische Wurzeln, nämlich physiologische Beobachtungen, die die Menschen gemacht haben, dass wenn jemand peinlich berührt ist, dann macht er ein Gesicht oder indem er die Stirne runzelt oder wenn er etwas nicht glaubt oder wenn er etwas nicht mag, dann rümpft er die Nase. Und diese Beobachtungen findet man in sehr viel verschiedenen Sprachen. Und dann habe ich immer angefangen, die Beobachtungen zu probieren, die verschiedenen physiologischen Vorgänge auf unterschiedliche Art beschreiben. Und bis ich dann in Pension gegangen bin, habe ich daraus ein Buch gemacht.
Sie haben auch gleich mein nächstes Sprichwort schon angesprochen, auf das ich gern zurückkommen würde, wo ich gern mit Ihnen drüber plaudern möchte. Und zwar, ich habe die Nase voll von dir. Oder auch, ich kann dich nicht riechen. Oder eben, wenn jemand die Nase rümpft. Das sind ja alles so Dinge, die anzeigen, ich finde dich jetzt nicht ganz so super, um es mal nett auszudrücken. Herr Doktor, warum gerade die Nase, wenn es darum geht, ich kann dich nicht leiden?
Bei der Nase muss man unterscheiden, es hat drei verschiedene Funktionen. Das eine ist, dass man die Atmung hat. Das zweite ist der Geruchssinn. Und das dritte ist die Kommunikation, weil das Gesicht ja, die Nase ist ein Teil der mimischen Muskulatur. Und damit tut sie mit der Gesichtsausdrücke wiedergeben. Wenn man jetzt die Nase rümpft, dann ist es ein gewisse Funktion der mimischen Muskulatur, die Ekel oder Grausen oder Ablehnung signalisiert. Und da gibt es sogar ganze Bücher, die Titel FACS oder Facial Action Coding System haben, wo genau beschrieben wird, welche Muskeln bei welcher Stimmung also betätigt werden. Ja? Wenn man zum Beispiel, wir wissen bei einem Hund, wenn er die Zähne fletscht, ja, dann zeigt er die Reißzähne, die gefährlich sind, mit denen, damit man der Gegner gleich weiß, jetzt beiß ich zu oder ich bin gefährlich, lass mich in Ruhe. Und alle diese verschiedenen mimischen Ausdrücke haben wir ja nicht nur beim Tier, sondern auch beim Menschen. Also das ist immer eine Sache, die mimische Muskulatur. Die zweite Sache ist die Atmung. Die Atmung wird, die Luft wird angereichert durch Wärme in den Nasennebenhöhlen mit verschiedenen Gasen versehen, die für die Atmung behilflich sind, die jetzt nicht unbedingt wichtig erscheinen. Aber auch hier kommt es zu einem Wärmeaustausch. Die kalte Atemluft wird angewärmt und ein Teil dieses Wärmeaustauschsystems greift wieder in das Kühlsystem des Gehirns ein. Wenn ich mich extrem ärgere, ja, dann schwillt die Nasenschleimhaut an und ich habe die Nase voll. Ja, das ist dann der Ausdruck, den man auch in vielen verschiedenen Sprachen hören kann. Und die dritte Funktion ist die Riechfunktion. Und die Riechfunktion ist insofern von Bedeutung, dass es der älteste Sinn ist, den wir Menschen haben. Man schätzt, dass er mehrere hundert Millionen Jahre alt ist. Und es ist der einzige Sinn, der nicht durch den Hypothalamus, das ist ein Gehirnabschnitt, der alle unsere Reize filtert und bevor er es ins Bewusstsein bringt. Und dieser Filter ist beim Geruchssystem ausgeschalten. Das Geruchssystem wird, also alle Gerüche werden sofort mit dem sogenannten limbischen System, das ist dort, wo unsere Emotionen entstehen, verknüpft und dort bewertet und dann erst in die Erinnerung abgespeichert. Und das macht es sehr effektiv, weil es ein schnelles Warnsystem ist. Ja, wenn ich etwas Schlechtes rieche, schlechte Gerüche bedeuten immer Gift, muss ich mich entfernen. Oder wenn jemand sehr lieblich ist, sprüht er Pheromone aus, also Duftstoffe, die attraktiv sind, und dann bewege ich mich zu diesem Menschen oder diesem Tier oder zu diesem Happening hin. Und so hat die Evolution und den Geruchssinn, und der geht bei manchen Tieren, also Eisbären können ihre Beute über Kilometer weit riechen, haben auch nicht so viele Ablenkungsgerüche, wenn sie in diese Eiswüste marschieren. Aber man findet so die Beute, und es kommt zur Zuneigung und zur Abneigung. Und alle diese Sachen sind für die Regulation und das Überleben sehr wichtig.
Ich habe jetzt auch noch in Ihrem Buch einen spannenden Exkurs entdeckt, nämlich, dass die Aromatherapie gar nicht so ungefährlich ist. Können Sie uns das kurz erklären? So ein paar Düfte aus der Duftkerze, gerade jetzt so im Herbst, da kann doch eigentlich nichts sein, oder?
Ja, das glauben wir, aber wir können uns gegen Gerüche nicht wehren. Und damit können wir Gerüche nicht wegfiltern. Ich möchte ein Beispiel sagen, wie gefährlich so das sein kann. Ich habe eine junges Mädchen als Patientin gehabt, die hat eine schwere Operation gehabt, war dann im Aufwachraum, und die Schwester hat gut gemeint, ihr mit einer Aromatherapie, die sie gerade gelernt hat, das Aufwachen, so wie man früher halt in Riechfläschchen gegeben hat, wenn jemand ohnmächtig geworden ist, hat sie dieser jungen Mädchen auch Gerüche unter die Nase gehalten, damit sie schneller aufwacht. Sie war noch in einem belämmerten Zustand und hat sich nicht wehren können. Die Gerüche waren ihr unangenehm. Und mit der Folge, wir können ja uns der Gerüche nicht wehren, die werden einfach ins limbische System eingraviert und kommen aus dem Gedächtnis nicht mehr raus, hat sie jetzt ihr Leben lang, und ich habe sie als erwachsene Frau kennengelernt, seit dieser Zeit, jedes Mal, wenn sie diese Gerüche oder ähnliche Gerüche riecht, Flashbacks, und versetzt sich wieder in diese unangenehme Operationsreaktion hinein. Und das war weder durch Verhaltenstherapie noch durch eine andere Therapie oder Medikamente rückgängig zu machen. Und insofern sind Gerüche, können körperliche Reaktionen auslösen, die nicht mehr wegzukriegen sind. Und das ist das, was Aromatherapie so gefährlich macht. Es ist noch dazu, dass man ja die Gerüche verarbeiten muss. Ja, das kostet Gehirnleistung und Energie. Und wir haben zum Beispiel interessant, es gibt ja Studien, dass zum Beispiel Leute, die Gerüchen ausgesetzt sind, lärmempfindlicher werden, und die Lärm ausgesetzt sind, geruchempfindlicher werden. Das heißt, wir haben in einer Gesellschaft, wo wir mit Reizen überflutet werden, so viele Reize, dass wir mit denen nicht mehr fertig werden. Und nachdem Gerüche nicht durch den Thalamus gefiltert werden, sind sie besonders gefährlich, dass man hier eine Überreizung bekommt.
Ich finde, man spürt das manchmal in der U-Bahn, Entschuldigung, wenn man fährt. Und da sind so viele Gerüche, dass man eigentlich den Drang spürt, auszusteigen. Also das kenne ich irgendwie, wenn die besonders voll ist.
Und man sagt dann auch penetrante Gerüche, ja? Jemand riecht penetrant. Das heißt, es geht einem durch und durch. Das heißt, die Emotionen, die da mit Gerüchen losgetreten werden, sind nicht ganz ohne. Und es gibt so wie bei der Musik, es gibt keine Musik, die allen Menschen gefällt, gibt es auch keinen Geruch, der allen Menschen gefällt.
Ja, sehr spannend. Das war's auch schon mit unserem ersten Teil, aber natürlich gibt's noch ganz, ganz viele weitere Redewendungen, die durchaus einen medizinischen Hintergrund haben. Und weil das so ein spannendes Thema ist, gibt's dazu noch einen zweiten Teil. Dann gehen wir im Körper ein bisschen weiter runter, nämlich zum Bauch und zum Bauchgefühl. Denn wir alle entscheiden ja auch gern aus dem Bauch heraus. Machen wir das wirklich? Und warum? Und hat der Bauch überhaupt immer recht? Vielen Dank, Herr Dr. Ledochowski, fürs Erste. Und falls eine Bauchentscheidung bei Ihnen ansteht, unbedingt in den zweiten Teil reinhören.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.